Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Hier ist das Politopia-Magazin für euch hier auf dem nicht kommerziellen Radiosender Radio X auf der Frequenz 91.8 Megahertz. Und wir haben heute unser Herz eröffnet, und zwar für die Menschen, die mutig sind, für die Menschen, die auf der ganzen Welt Kriegsdienst verweigern. Und ja, wir sind schon beim Thema. Dazu habe ich jemand hier eingeladen aus unserem, ja, ich sag mal, regionalen Gebiet, aus Offenbach. Es gibt eine Initiative, ein Verein, der sich jetzt auch seit einigen Jahren hier organisiert zu dem Thema Kriegsdienstverweigerung. Und zwar handelt es sich um Connection e.V. aus Offenbach. Und ich begrüße hier ganz herzlich Rudi Friedrich. Sei gegrüßt, Rudi.
Ja, hallo.
Ja, sehr schön, dass du Zeit gefunden hast, hier für das Politopia-Magazin zu sprechen. Wir sind natürlich interessiert an diesem Thema, was bei uns ja schon seit Jahren nicht mehr so richtig Thema ist, weil wir ja mittlerweile eine freiwillige Militärwehrdienst hier haben und alle, die Interesse haben, können das hier in der Bundesrepublik ganz frei machen. Natürlich ist es aber jetzt in Europa auch ein bisschen unterschiedlich in kleinen Facetten. Vielleicht bevor wir da jetzt anfangen, in die Thematik reinzugehen, würde ich mich erstmal freuen, dass du erstmal dich vorstellst und ungefähr sagst, warum du bei Connection dich organisierst und Ehrenamt betreibst und ja, vielleicht nochmal genau die Punkte durchgehen, was Connection eigentlich in Offenbach so treibt.
Ja, du sagtest schon, ich bin Rudi Friedrich von Connection e.V. Ich mache die Geschäftsführung für den Verein und bin einer der AnsprechpartnerInnen im Büro. Wir arbeiten inzwischen seit 30 Jahren zu dem Thema, und zwar zur Kriegsdienstverweigerung international. Das heißt, wir beschäftigen uns schwerpunktmäßig nicht mit der Situation der Verweigerung hier in Deutschland, sondern mit der Kriegsdienstverweigerung in anderen Ländern, sei es in Eritrea, Türkei, Kolumbien, Israel, USA, jetzt natürlich auch Russland, Ukraine, Belarus, Aserbaidschan, Armenien oder wo auch immer. Ich selber bin Kriegsdienstverweigerer. Ich habe vor ungefähr 40 Jahren die Kriegsdienstverweigerung erklärt, dann auch Zivildienst abgeleistet. Und wir in der Offenbacher Gruppe, wir hatten dann immer überlegt, was können wir machen, um Leute zu unterstützen, ganz konkret, wenn es einen Krieg gibt. Und über die Kontakte, die wir auf internationaler Ebene bekommen haben, nach Südafrika, auch damals ins ehemalige Jugoslawien hinein, war für uns klar, einer der Schwerpunkte unserer Arbeit ist es, genau die Menschen zu unterstützen, die unter sehr schwierigen Bedingungen zum Teil den Kriegsdienst verweigern, desertieren, aus einem Krieg abhauen und dann in anderen Ländern Schutz suchen oder eben versuchen, in ihren eigenen Ländern das Menschenrecht auf Kriegsdienstverweigerung durchzusetzen. Und so hat sich für uns dieser Schwerpunkt ergeben, so hat sich diese Arbeit ergeben. Und ich muss sagen, das ist für mich, ich mache das ja jetzt schon 30 Jahre, für mich nach wie vor ungeheuer spannend und interessant und wichtig. Und ich sehe gerade angesichts des aktuellen Krieges in der Ukraine, wie bedeutsam das für die Menschen ist, dass es eine solche Unterstützung gibt.
Also wenn wir jetzt erstmal bei der Bundesrepublik bleiben, also wir haben ja jetzt seit einigen Jahrzehnten sozusagen den freiwilligen Bundeswehrdienst, den wir abhalten können. Aber trotz allem hat sich eigentlich auch die letzten Jahre, sage ich mal, auch aufgrund von diesem Ukraine-Krieg einige Kriegsdienstverweigerer auch bei der Bundeswehr tatsächlich verfünffacht. Und es sind mittlerweile über 1000 Anträge, die schon 22 reingingen, und 21 waren es nur 200. Und vermutlich ist der Grund, würden wir jetzt tippen, der Ukraine-Krieg. Aber Kriegsdienst für Deutschland kann aus Gewissensgründen verweigert werden. Das ist ja noch eine Freiwilligkeit. Hast du durch die Veränderung jetzt mit dem Pflicht, also du selbst als Zivildienstleistender damals und jetzt in der Freiwilligen Bundeswehr, ja, sag ich mal, Unterschiede gesehen bezüglich der Bundeswehr hier in der Bundesrepublik?
Naja, es war natürlich ein Unterschied, weil damals alle Männer wehrpflichtig waren und es stand immer die Entscheidung an, gehe ich zum Militär, erkläre ich die Kriegsdienstverweigerung oder eben auch einige, die gesagt haben, ich will total verweigern, ich lehne jeden Zwangsdienst ab. Es gab immer diese Auseinandersetzung, bis dann 2011 die Wehrpflicht ausgesetzt wurde in Deutschland. Und seitdem erleben wir das so, es gibt ja ein Verfassungsartikel, der Artikel 4 Absatz 3, da steht drin, dass jeder das Recht hat, den Kriegsdienst zu verweigern. Und deshalb, und das ist ein wesentlicher Grund, dass eben auch Soldaten und Soldatinnen, sind ja auch Frauen in der Bundeswehr, dass die das Recht haben, den Kriegsdienst zu verweigern und das auch tun. Und die letzten Jahre waren es in der Regel immer 200. Jetzt sind es etwas mehr. Es sind auch wieder Reservisten, also welche, die während der Wehrpflichtzeit beim Militär waren und immer noch als Reservisten gelten. Auch die, da gibt es welche, die den Kriegsdienst verweigern. Und sicher spielt der Ukraine-Krieg da eine große Rolle. So wie wir haben das Anfang der 90er Jahre erlebt. Da gab es den zweiten Golfkrieg. Da einige der Hörer, Hörerinnen werden sich da sicher noch dran erinnern, 1991. Und dann gab es eine große Protestwelle gegen eine Beteiligung Deutschlands an diesem zweiten Golfkrieg. Und damals gab es ganz, ganz viele Reservisten, die zu diesem Zeitpunkt gesagt haben, aber jetzt erkläre ich wirklich meine Kriegsdienstverweigerung. Es gab Einheiten der Bundeswehr, wo die Hälfte der Soldaten die Verweigerung erklärt hat. Das war sozusagen damals für viele der Anlass, das zu machen. Und auch jetzt gibt es wieder diesen Anlass, der Krieg, darüber nachzudenken, was bedeutet denn das eigentlich und will ich das wirklich? Und da kommen doch einige zu dem Schluss, nein, das will ich nicht, ich will den Kriegsdienst verweigern.
Ja, also im Grunde genommen ist Bundeswehr in vielen Bereichen ja zumindest ein Trupp, der immer wieder auch Menschen in bestimmten, sage ich mal, gefährlichen Situationen auch entgegenkommt und hilft. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Manöver denke, die letzten Jahrzehnte sich gesteigert haben und auch ausländische Militär ausgebildet worden sind, findet in der Bundesrepublik tatsächlich auch viel an solchen, sage ich mal, Trainingslagern, wo Militär geschult wird. Wenn ich dich jetzt so mal frage, gab es da auch Proteste von eurer Seite, von Connection? Und wie geht ihr denn damit um?
Natürlich ist es ein Thema. Es ist jetzt nicht unser Schwerpunktthema von Connection e.V., aber es ist natürlich ein Thema, dass die Bundeswehr an ungefähr 12 Ländern weltweit agiert, präsent ist. Also das Out-of-Area, was früher diskutiert wird, das ist ja Alltag. Sie waren in Afghanistan, sie sind in Mali, sie sind im Roten Meer, sie sind an vielen anderen Orten und sie bilden eben auch andere Militärs aus. Ja, die Bundeswehr, ja, es gibt auch von der Bundeswehr Hilfe für in bestimmten Einsatzfällen, bei Katastrophenfällen, aber erstmal ist die Bundeswehr natürlich nicht dazu da, um Katastrophenhilfe zu leisten. Dafür haben wir andere Organisationen in Deutschland, sondern in erster Linie ist das eine Ausbildung an der Waffe, um zu schießen, um zu töten, um Krieg zu führen. Dazu ist letztlich die Bundeswehr ja gedacht. Und das ist auch immer genau die Frage bei der Kriegsdienstverweigerung. Sonst könnten, also wenn jemand in die Katastrophenhilfe gehen will, dann ist aber THW besser aufgehoben. Das ist eine Organisation, die ist darauf spezialisiert, die können es letztlich auch besser als die Bundeswehr. Und dann sollten die Leute dorthin gehen oder zur Feuerwehr oder wo auch immer. Aber die Bundeswehr ist eine Institution, die auf viel zum Gehorsamsprinzip aufbauend eben an der Waffe ausbildet. Und das ist auch das Ziel der Bundeswehr.
Wir bleiben noch ein bisschen in der Bundesrepublik. Und zwar gab es, wie wir alle wissen, jetzt schon über 1,5 Jahren geht dieser Angriff von Russland auf Ukraine und auch die ganzen westlichen NATO-Länder, die sich da jetzt zusammentun, um Ukraine mit unterschiedlichen Arten von Aufrüstung zu bestücken. Und es gab für mein Verständnis jetzt als ebenso Kriegsdienstverweigerin, dass es tatsächlich auch nicht so unbedingt einen großen Aufstand gab. Wie siehst du denn deine Arbeit und hast du das Gefühl, dass auch deine Arbeit draußen gesehen wird und die Leute daran erinnert werden, dass es das gibt und dass man das auch machen kann?
Also ich erlebe schon eine sehr große Unterstützung dieser Arbeit. Das spiegelt sich allerdings interessanterweise überhaupt nicht in den Medien mit. Bei den Medien hat man sehr stark das Gefühl, dass die den Krieg vorantreiben, dass die Regierung dazu treiben, weitere Waffen zu liefern, schwerere Waffen zu liefern und dass das geradezu herbeigeschworen wird. So ist mein Eindruck immer wieder, wenn ich die Zeitung aufschlage. Und es gibt nur relativ wenige Artikel, die etwas anderes beschreiben, die außerhalb dieser Kriegslogik, die Kriegslogik, die ja da darin besteht, immer nur sich vorzustellen, wie kann ein Krieg gewonnen werden, was brauchen wir an zusätzlichen Mitteln und Ressourcen und Waffen, um einen Krieg zu gewinnen, ausbricht und sagt, wie können wir den Krieg eigentlich beenden, und zwar auf andere Art und Weise. Und ich erlebe es so, dass die Medien sehr ja für den Krieg und hin zum Krieg schreiben, dass wir aber doch sehr viel Unterstützung in unserer Arbeit erleben und auch von der Bevölkerung, von einfachen Leuten, die sagen, ja, gerade die Unterstützung der Verweigerer auf den verschiedenen Seiten, das ist doch wirklich eine wichtige Sache. Gerade zum Waffenexport gibt es ein sehr schönes Lied von Tetzlaffs Tiraden. Und das haben wir in einem unserer Programme auch mit aufgenommen. Und das können wir uns doch jetzt gut mal anhören.
Für euch erstmal da draußen erstmal eine kurze Pause, ja, damit ihr alles verdaut, was wir hier so gerade besprochen haben. Und bis gleich. Ja, Salute sage ich auch jetzt hier an dieser Stelle. Ihr seid immer noch beim Politopia Magazin, heute mit dem Thema Kriegsdienstverweigerung, und zwar weltweit. Wir sprechen hier heute mit Rudi Friedrich, und zwar von dem Verein Connection e.V. aus Offenbach. Ich freue mich sehr. Und wir sind hier mit dem, sage ich mal, mit dem Thematiken der Bundesrepublik hier haben wir angefangen. Wir haben so ein paar Zahlen genannt. Es gibt auch jetzt in der Bundeswehr tatsächlich Kriegsdienstverweigerer, die auch die letzten 18 Monate sich aus der Bundeswehr versuchen rauszukatapultieren oder auch tatsächlich auszusteigen. Wir sprechen aber jetzt weiter hier, und zwar gab es ja schon letztes Jahr im April 2020 im Bundestag wurde beschlossen, dass Deserteure aus verschiedenen Ländern, natürlich besonders aus Russland, Schutz erhalten können. Vielleicht, um da nochmal so ein bisschen explizit reinzugehen, was ist da genau passiert, welchen Problematiken stehen die Leute und wie ist denn eigentlich dieser Beschluss zu verstehen?
Das Bundesinnenministerium hatte im Mai letzten Jahres erklärt, dass russische Deserteure einen Schutz erhalten sollen, und dann wurde das auch begründet. Warum? Erstens, weil man davon ausgehen müsse, dass die Desertion in Russland als politische Handlung gegen den Krieg angesehen werde. Und in Russland wird ja allein schon das Wort Krieg, wenn das jemand öffentlich äußert, kann das eine Strafverfolgung als Konsequenz haben. Und zweitens wäre damit zu rechnen, dass es sehr hohe Strafen wegen Desertion gibt. Das Zweite ist vor wenigen Tagen gerade passiert. Ich habe eine Nachricht gesehen, dass in Nowosibirsk 4 oder 5 Deserteure zu mehr als 5 Jahren Haft jeweils verurteilt worden sind. Das sind sehr hohe Strafen. Und das wird natürlich in Russland als Opposition gegen diesen Krieg, gegen diesen verbrecherischen Krieg angesehen. Nun ist die Erklärung des Bundesinnenministeriums so gelagert, dass es der Rechtsprechung zur Frage Kriegsdienstverweigerung und Asyl entspricht. Und das Problem, weswegen wir uns auch gegründet haben als Verein, das Problem, was wir damals gesehen haben, die Verfolgung von Kriegsdienstverweigerung, die Verfolgung von Desertion gilt in der Regel eben nicht als Asylgrund, sondern nur, wenn besondere Umstände hinzutreten, wie jetzt in diesem Fall bei diesen russischen Deserteuren. Und das hat zur Konsequenz, dass viele andere in den Verfahren abgelehnt werden. Also Kriegsdienstverweigerer aus Armenien und Aserbaidschan beispielsweise, da gab es ja vor 2-3 Jahren auch einen Krieg, die hätten praktisch gar keine Chance, hier Asyl zu erhalten. Da sagen dann die deutschen Behörden, aber da gibt es doch ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung, das ist doch alles in Ordnung. Wie das aussieht, wird nicht nachgefragt. Dann haben wir andere Länder, wo es einigermaßen einen Schutz gibt. Eritrea, Syrien beispielsweise, wo die Situation wirklich sehr dramatisch ist für Verweigerer, wo es kein Recht auf Kriegsdienstverweigerung gibt, wo die zum Teil jahrelang in Haft sind, wo es in Eritrea auch Zwangsarbeit gibt. Dann haben wir eine Situation in der Türkei, die dazu führt, dass Kriegsdienstverweigerer praktisch aller bürgerlichen Rechte beraubt werden, weil sie haben dann keinen Pass mehr, sie haben kein Konto mehr, können keine Wohnung anmieten, sie können ihre eigenen Kinder nicht anerkennen, sie können nicht heiraten. Alles das hängt damit zusammen, dass sie keinen Militärdienst geleistet haben und dann die türkischen Behörden sagen, aber du musst den Militärdienst leisten und solange du das eben nicht tust, passiert gar nichts.
Ja, die nennen das auch Tod des Lebens.
Ja, ziviler Tod. Und das ist ein Begriff, den der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 2006 geprägt hatte, auch im Falle eines türkischen Kriegsdienstverweigerers, dass er eben aller zivilen Rechte beraubt ist. So stellt sich die Situation in den unterschiedlichsten Ländern dar. Und wir sehen das, wir erleben das. Wir haben ja viel Kontakt mit diesen Menschen, die in der Situation sind. Wir machen ganz viele Interviews, veröffentlichen die. Ja, wir erarbeiten dann eigentlich auf 2 Ebenen dazu. Die eine Ebene ist, dass wir mit Gruppen aus diesen Ländern arbeiten und versuchen, Lobbyarbeit zu machen, politische Arbeit zu machen, deren Anliegen öffentlich, auch hier in Deutschland öffentlich zu machen. Sie machen auch Fundraising-Kampagnen für diese Organisationen, dass die wirklich arbeiten können und zum Teil brauchen sie dafür eben einen wirklich langen Atem. In manchen Fällen passiert dann etwas Positives, wenigstens kleine Schritte, so gab es in Südkorea beispielsweise, gab es nach vielen, vielen Jahrzehnten dann vor 3 Jahren endlich ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung, das allerdings total restriktiv ist für die Ersatzdienstleistenden. Aber immerhin werden sie nicht mehr strafrechtlich verurteilt. Ja? Stattdessen müssen sie jetzt im Knast Dienst leisten, was für viele auch kaum auszuhalten ist. Aber sie sind nicht mehr vorbestraft. Es ist ein ganz kleiner Schritt, muss man sagen, und es wurde erreicht nach 10 Jahren intensiver internationaler Arbeit, wo wir auch sehr dazu beigetragen haben, dass die dortige Gruppe World Without War entsprechend arbeiten konnte. Und so haben wir Kontakte in die verschiedenen Länder hinein. Wenn es in diesen Ländern nicht möglich ist zu arbeiten, haben wir Kontakte zu den entsprechenden Exilorganisationen. Und gemeinsam entwickeln wir Kampagnen, gemeinsam entwickeln wir die Arbeit voran, damit das Menschenrecht auf Kriegsdienstverweigerung möglichst in all diesen Ländern durchgesetzt wird. Das ist der eine Teil der Arbeit. Der zweite Teil der Arbeit ist, es gibt viele, die aufgrund der Repressionen in ihren Herkunftsländern Schutz suchen. Die kommen dann nach Deutschland, nach Europa, beantragen hier Asyl oder versuchen irgendwie anders einen Aufenthalt zu bekommen. Aber gerade wenn sie Asyl beantragen, erleben sie, dass die deutschen Behörden sagen, ja, es hat doch jeder Staat das Recht, eine Wehrpflicht zu haben. Wenn sie das nicht machen, das ist keine politische Verfolgung. Und wir versuchen mit den Verweigerern Möglichkeiten zu finden, dass sie sich nach außen darstellen können, dass sie die Bedrohung, die ja reell da ist, auch wirklich gut darstellen können, damit sie am Ende dann doch einen Schutz erhalten. Und ich muss sagen, über die vielen Jahre, dass uns das tatsächlich in ganz, ganz vielen Fällen auch wirklich gelungen ist.
Also es gab ja jetzt dieses Jahr im Frühling auch ein großes, sage ich mal, europaweites Treffen in Athen bezüglich Kriegsdienstverweigerung. Du warst vor Ort, da waren europäische Länder natürlich vertreten. Kannst du mal kurz berichten, wo die Problematiken jetzt speziell in Europa sind und wie hier in Europa damit umgegangen werden kann?
Ja, das Treffen in Athen, das diente vor allen Dingen dazu, einen Austausch zu haben zwischen KDV, Kriegsdienstverweigerungsbewegung aus ganz bestimmten Ländern, Ukraine, Belarus, Russland und Finnland und Griechenland. Das sind alles Länder, wo es noch erhebliche Problematiken gibt. In Griechenland werden ältere Kriegsdienstverweigerer immer noch verfolgt. In Finnland gibt es eine Totalverweigererbewegung, die starken Repressionen unterliegt. Und na klar, und angesichts des Krieges in der Ukraine gibt es erhebliche Probleme in den Ländern, die da am Krieg beteiligt sind, also Russland, Belarus und Ukraine, Belarus nur indirekt. Wenn da Leute verweigern, wenn da Leute desertieren, dann drohen ihnen mehrere Jahre Haft. Das ist die aktuelle Situation. Und bei diesem Treffen in Athen ging es erstmal darum, dass sich die Gruppen austauschen, dass sie sich kennenlernen. Also es war tatsächlich so organisiert worden, dass viel darin bestand, dass die Personen, dass die Aktiven aus den verschiedenen Ländern sich kennenlernen, sich austauschen, Kontakte miteinander knüpfen können. Das war ein großer Teil der Arbeit. Und dann ging es auch um die jeweilige Situation und letzten Endes aber auch darum, was können wir gemeinsam machen. Und gemeinsam machen heißt zum einen innerhalb des Europäischen Büros für Kriegsdienstverweigerung, das das mit organisiert hatte, sich zu organisieren, da politisch weiterzuarbeiten. Zum anderen heißt das bezüglich des Krieges in der Ukraine, dass die Kampagne, die wir Object War Campaign genannt haben, also verweigert den Krieg, Kampagne verweigert den Krieg, dass über diese Kampagne da tatsächlich konkrete Unterstützung für die Arbeit der Gruppen, für die Beratungsarbeit für die Betroffenen da ist. Und das war dann Thema, wie können wir das organisieren, wie können wir da weiter vorankommen, welche nächsten Schritte machen wir, welche Projekte gehen wir an. Das war das Treffen in Athen, es war sehr gut, die Leute zu sehen, es war sehr belebend, es war wirklich ein sehr schönes Treffen und auch ein ganz erfolgreiches Treffen, weil diese Vernetzung so wichtig ist, um international gemeinsam zu arbeiten.
Interessant finde ich, wer aus einem autoritären Staat flieht, weil er gezwungen wäre, sich an einem völkerrechtswidrigen Krieg zu beteiligen und ihm deshalb Strafe droht, gilt als Flüchtling im Sinne der Gefahr, also Flüchtlingskonvention. Das regelt auch eine EU-Richtlinie, wenn ich mich jetzt so richtig informiert habe.
Ja, das stimmt. Da gibt es eine EU-Richtlinie dazu. Die gibt es seit ungefähr 15 Jahren. Und jetzt kommt der Haken an der Sache. Die ist so interpretiert worden bisher von den Gerichten, dass es kaum jemand wahrnehmen kann. Das hängt, man muss es sich einfach mal praktisch vorstellen. Es geht ja hier bei der Frage der Völkerrechtswidrigkeit vor allen Dingen um die Frage von russischen Militärdienstentziehern, Deserteuren. So. Jetzt muss man sich vorstellen, da ist ein russischer Wehrpflichtiger oder ein Reservist. Und gerade bei der Teilmobilmachung im September letzten Jahres drohte über die Razzien, über wilde Rekrutierung, drohte eben auch tatsächlich die Rekrutierung. Und da haben sich viele entschieden und haben gesagt, das will ich nicht, will ich in den Krieg. Und wenn ich hier auf die Straße gehe, wenn ich einkaufen gehe, kann es passieren, dass dann das Militär dasteht. Oder wenn ich Metro fahre und ich gehe aus dem Ausgang raus, dann kontrolliert die Polizei. Und dann bin ich schneller beim Militär, als ich mir das vorstellen kann. Also haben sie sich dazu entschieden, das Land zu verlassen. Viele sind in den Süden Russlands gegangen, nach Kasachstan, Armenien, Georgien, auch Türkei, auch Israel, Serbien. Die, die nach Westeuropa kommen wollten, haben gesehen, dass das ganz, ganz schwierig ist, wegen den Visaregelungen und den geschlossenen Grenzen der Europäischen Union. Wenn jetzt einer es tatsächlich geschafft hat, nach Deutschland zu kommen, der kommt hierher und sagt, ich habe befürchtet, rekrutiert zu werden in den Krieg und ich verweigere den, weil es ein völkerrechtswidriger Krieg ist, wenn er sich sogar darauf bezieht, auf diese Regelung, die es da gibt, dann wird ihm vorgehalten werden, ja, Sie sind doch gar nicht einberufen worden. Und dann kann er sagen, ja, aber das hätte doch jederzeit passieren können. Und dann kommt das Bundesamt daher oder auch Gerichte und die führen dann haarklein aus, wie wahrscheinlich das denn sei, dass gerade er rekrutiert werden würde. Es wären doch 30 Millionen, die rekrutiert werden könnten und gerade mal 300.000 seien rekrutiert worden. Das ist doch eine wirklich unbeachtliche Wahrscheinlichkeit. Und dann wird gesagt, es gibt keine beachtliche Wahrscheinlichkeit, das ist der Wortlaut dazu, dass jemand rekrutiert wird und damit wird er abgelehnt. Das allein reicht schon. Wenn er jetzt über diese Hürde hinauskommen würde, dann müsste er immer noch nachweisen, dass ihm wirklich die Rekrutierung in eine Einheit droht, die in der Ukraine eingesetzt worden ist. Das ist auch praktisch nicht möglich. Und so bleibt letzten Endes die Situation, dass die meisten sind rechtzeitig weg aus Russland, dass die meisten von dieser EU-Regelung überhaupt nicht profitieren können. Sie entziehen sich einem völkerrechtswidrigen und einem verbrecherischen Krieg, aber sie können sich nicht auf die Richtlinie berufen, die genau dafür einen Schutz bieten würde.
Also interessant finde ich auch, dass sowohl in Russland als auch in der Ukraine eine große Bereitschaft für den Kriegsdienst zu leisten passiert ist. Trotz allem sind einige, die Kriegsdienst verweigern. Also man sagt schon von einigen bekannten Fällen sind ungefähr 12.000 jetzt speziell aus der Ukraine erfasst wurden zum Beispiel, bevor sie die Grenze überschritten haben, 15, die tatsächlich getötet worden sind. Also es ist ja auch teils auch Flucht über irgendwelche Schlepper, die die Männer dann durch verschiedene Grenzen dann durchschleusen. Aber Verweigerung beziehungsweise, also die Verweigerung können ukrainischen Männern nur auf bestimmte Voraussetzungen genehmigt werden, zum Beispiel aus medizinischen Gründen, als alleinerziehende Väter zum Beispiel, zur Pflege von schwerbehinderten Verwandten bis hin zu tatsächlich auch religiöser Überzeugung. Strafen aber trotz allem für Deserteure, nehmen wir mal jetzt an, da sind einige jetzt hier in Europa gelandet. Und wie geht denn die EU damit um? Tun sie die dann wieder zurückholen? Tun sie die ausliefern? Können die einen Asylantrag stellen? Oder was können denn diese Männer oder deren Familien dann letztendlich machen hier in Europa?
Ja, du sprichst die Zahlen an und wir haben versucht, das ein bisschen nachvollziehbar zu machen. Es gibt keine offiziellen Zahlen. Und es gibt schon deswegen keine offiziellen Zahlen, weil man einem Militärdienstpflichtigen, der ins Ausland geht, ja nicht ansehen kann, warum er das tut. Unserer Schätzung nach sind es weit über 150.000, die deswegen Russland verlassen haben. Die Bewegung für Kriegsdienstverweigerung aus Russland spricht davon deutlich mehr als 200.000. Aus der Ukraine sind es allerdings auch über 175.000, die Ukraine verlassen haben. Und aus Belarus immerhin gut über 20.000. Das ist so die eine Seite. Also es sind doch recht viele, die das Land verlassen, weil sie sich nicht für den Krieg rekrutieren lassen wollen. Das ist so das eine. Das zweite ist, ich habe gerade heute mit dem Juri Schildiaschenko Kontakt gehabt. Der ist von der ukrainischen pazifistischen Bewegung und der hat mir nochmal eindringlich geschrieben, ja, die Ukraine braucht Soldaten und damit es diese Soldaten gibt, gibt zum einen gerade die Erklärung des Präsidenten Zelensky, Auslieferungsanträge stellen zu wollen für Militärdienstpflichtige, die im Ausland sind. Zudem werden auch die Kriterien für die Musterung, für die Tauglichkeit runtergesetzt. Die Ausnahmeregelungen werden runtergeschraubt für Studenten und alle möglichen anderen Kriterien. Das heißt, es wird immer enger gefasst mit dem Ziel, genügend Soldaten zu haben, die dann ja letztlich, man muss es auch so sagen, auch auf der ukrainischen Seite an der Front verheizt werden. Und so wird es immer rigider durchgesetzt und das Recht auf Kriegsdienstverweigerung wurde in der Ukraine auch gleich am Anfang des Krieges abgeschafft. Kriegsdienstverweigerer werden zu mehreren Jahren Haft verurteilt.
Das ist 7 Jahre tatsächlich.
Ja, das ist die Situation, wie sich in der Ukraine darstellt. So, und was ist, wenn die jetzt nach Deutschland kommen zum Beispiel? Für die ukrainischen Männer ist es so, die haben wie alle anderen ukrainischen Staatsbürger, Staatsbürgerinnen derzeit einen befristeten humanitären Aufenthalt. Und solange sie den haben, ist erstmal alles gut. Und eine Auslieferung kann auch nicht wegen ihrer Militärdienstentziehung stattfinden, weil das Auslieferungsabkommen gar nicht hergibt. Da ist eher die Frage, was passiert, wenn diese Regelung ausläuft? Was passiert eigentlich, wenn das ausläuft? Aber das ist noch ein Thema, das uns erst noch bevorsteht. Bei den russischen Verweigerern ist es so, wenn die hierher kommen und ins Asylverfahren gehen, dann hatte ich das ja schon geschildert, dann wird bei Militärdienstentziehung in der Regel abgelehnt, weil eine Rekrutierung nicht beachtlich wahrscheinlich ist. Und bei Desertion werden die Leute, wenn sie das denn glaubhaft machen können, tatsächlich anerkannt. Und ich kenne auch solche Fälle, wo das passiert ist. Aber der große Teil wird tatsächlich abgelehnt. Und letzten Endes, wenn die abgelehnt werden, gut, das geht noch vor das Verwaltungsgericht und da gibt es noch ein Verfahren dazu. Aber letzten Endes ist das immer die Drohung mit der Abschiebung. Und eine Abschiebung würde heißen, eine Abschiebung in den Krieg hinein. Da müssen wir uns doch nichts vormachen.
Also es ist ein, ich sag mal, eine ziemlich verlogenes Etwas, den Leuten da doch was zu versprechen. Aber im Grunde genommen, wenn sie hier sind und einberufen werden, dann doch ausgeliefert werden müssen. Also ich meine, Asylrecht für Deserteure, also laut zumindest russischem Gesetz, gelten diejenigen als Deserteure, die unbefugt eine Einheit verlassen, beziehungsweise nicht einberufene Person, aber nicht. Das heißt, wenn die nicht einberufen sind, dann sind sie auch keine Deserteure. Das genau. Haben wir vorhin schon mal gesagt. Mhm. Und wenn sie aber einberufen sind, dann fliehen sie. Dann sind sie in der Gefahr ausgesetzt, in der unmittelbaren Not. Und dann ist halt die Frage, ob sie da genug Zeit haben, um das Land zu verlassen. Und meistens ist es ja nicht der Fall. Deshalb gehen sie ja vorher.
Also wenn Sie Militär sind, ist natürlich extrem schwierig, gerade in einer Kriegssituation zu desertieren. Darüber haben wir viele Berichte der letzten Jahrzehnte gehört, im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, in jedem Krieg. Es ist extrem schwierig zu desertieren. Man ist in diesem Militärapparat drin, es wird überall kontrolliert, alle tragen Waffen. Es gibt möglicherweise die Aufforderung, auch auf Deserteure zu schießen. Auch wenn es vielleicht nicht die Regel ist, aber also man unterliegt ja einer extremen Gefahr. Und wenn man an der Front auf die andere Seite desertiert, woher sollen die anderen denn wissen, ob man ein friedliebender Deserteur ist oder derjenige, der jetzt die feindlichen Reihen stürmen will? Also es ist extrem gefährlich. Und das ist natürlich der Grund, warum so viele so früh gehen. Ein Song, der 1991 aufgenommen worden ist. Da geht es jetzt gar nicht um Russland oder Ukraine, sondern es geht in dem Fall tatsächlich um den Irakkrieg, den Einsatz des US-Militärs in Kuwait und später auch den Einsatz des US-Militärs im Irak. Und das hat ein Vietnam-Veteran mit anderen Veteranen aus dem Vietnamkrieg komponiert und geschrieben. Die nennen sich Stop the War Brigade. Es ist Daniel Stephen Summers. Und das Ganze heißt Just Say No. Und bevor wir das bringen, muss ich noch eine kleine Geschichte dazu erzählen, weil das zeigt, wie lebendig das mit solcher Musik wird, mit solchen Leuten, die aus den unterschiedlichsten Ecken kommen und unterschiedliche Hintergründe haben. Wir hatten 2007 oder 2008 einen US-Verweigerer unterstützt, der nicht im Irak eingesetzt werden wollte. Und der war dann in Haft in Mannheim, im US-Gefängnis. Und er hatte dann einen Tag Geburtstag und wir hatten überlegt, wenn der im Militärgefängnis sitzt, der soll doch mitkriegen, dass andere an ihn denken an seinem Geburtstag. Hatten uns ordentliche Lautsprecher besorgt, so richtig dicke, fette Lautsprecher, haben eine Kundgebung angemeldet, haben uns vor das Tor der Kaserne gestellt und dann hat Daniel Stephen Summers dieses Lied gesungen und der Agustin hat's gehört. Das war richtig klasse.
Ja, ihr seid hier wieder zurück beim Politopia Magazin und wir freuen uns, dass ihr noch dran seid und zuhört bei diesem etwas, ich sag mal, kniffligen Thema Kriegsdienstverweigerung und zwar nicht nur bundesweit, europaweit oder auch jetzt Ukraine, Belarus, sondern weltweit gibt es viele, besonders viele Männer, natürlich auch Frauen, die den Kriegsdienst verweigern. Es gab, Asien ist ein Thema, auch in Afrika, in den einzelnen Ländern, wo es Bürgerbewegungen gibt, wo Kriegsdienstverweigerung etabliert werden soll. Es ist nicht überall so wie hier zum Beispiel bei uns in der Bundesrepublik. Aber auch das Thema hier in Europa ist tatsächlich auch eine knifflige Situation, weil wir haben die geschlossenen Grenzen und es ist noch einiges zu tun, um Menschen aus welchem Land auch immer sie Kriegsdienst verweigern, hier in Deutschland entgegenzunehmen und sie hier begrüßen und auch den Kriegsdienstverweigerer auch ehren. Ich finde, das ist eine sehr mutige Sache. Ich finde es auch sehr mutig, dass es Initiativen und Vereine gibt, die auch hier arbeiten, unter anderem auch Connection. Und hier ist mein Gast, Rudi Friedrich, dass er hier für das Politopia-Magazin spricht. Falls ihr und auch sonst so die Politopia-Magazin-Sendung nicht live hören könnt, dann könnt ihr selbstverständlich auf politopiamagazin.de auch diese Sendungen, alle Sendungen, die wir die letzten 15 Jahren gesendet haben, auch nachhören. Und meine Sendereihe ist tatsächlich hier No War, kein Geld für Krieg. Und ich werde die nächsten Monate auch öfters über bestimmte, ja, ich sag mal, Kriegsdienstverweigerer und auch Menschen, die sehr mutig sind und sich dem Krieg entziehen, berichten. Wir kommen jetzt nochmal zurück zu Connection. Rudi sitzt hier bei mir und wir sind schon fast am Ende der Sendung. Rudi, wie sieht das denn aus? Was plant ihr denn jetzt, Connection? Was gibt's denn konkret für Maßnahmen? Mit welchen, ja, Schwierigkeiten werdet ihr die nächsten Monate, du hast vorhin ein bisschen was angedeutet, auch euch beschäftigen? Ja, vielleicht erstmal in die Richtung.
Ja, vielleicht erzähle ich einfach zu ein paar Projekten, die jetzt die nächsten Monate bei uns laufen. Da gibt es zum Beispiel das Thema Südkorea. In Südkorea, das hatten wir ja vorhin schon erwähnt, gibt es jetzt ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung, aber die Ersatzdienstleistenden müssen den sehr langen Ersatzdienst im Gefängnis ableisten. Sie müssen dort auch wohnen. Sie kommen da nur seltenst raus und diesen Zustand halten wir für unhaltbar und nicht würdig für die Ersatzdienstleistenden. Und es gibt da auch Proteste dagegen in Südkorea. Und gemeinsam mit der südkoreanischen Organisation World Without War haben wir beschlossen, eine asienweite Kriegsdienstverweigerungskonferenz in Seoul anzubieten. Die wird im November stattfinden. Und ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann und auf diese Weise auch Aktive aus anderen Ländern aus der Region kennenlernen werde, zum Beispiel aus Thailand oder vielleicht auch aus Taiwan, aus Japan und dergleichen. Es ist ja weit weg. Man denkt immer, das hat überhaupt nichts mit hier zu tun. Aber wenn man sich so die Situation in Südkorea anguckt, und wir beschäftigen uns schon seit Jahren damit, dann erinnert ganz, ganz viel an die Zeit des Kalten Krieges auch hier. Und es gibt sehr wohl Anknüpfungspunkte in der Arbeit und ja, ich bin sehr froh, dass wir diese Zusammenarbeit haben. Das ist ein Projekt. Ein weiteres Projekt ist, was mir auch wirklich sehr am Herzen liegt, gemeinsam mit einem Gitarrenspieler haben wir ein Stück entwickelt, eine Mischung aus Theater, szenischer Lesung, Musik. Und das werden wir noch viermal in diesem Jahr aufführen. Das wird am 3. Oktober in Heidelberg sein, am 19. Oktober in Metzingen. Und es wird dann auch im November noch an zwei Orten stattfinden, in Weimar und einem anderen. Der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Was wir machen ist, wir haben Texte von Kriegsdienstverweigerern aus 5 verschiedenen Ländern. Und zwar aus der Türkei, aus Eritrea, aus der Ukraine, aus Russland. Und wir verweben diese Geschichten, genau, das 5. Land ist USA, wir verweben diese Geschichten in dieser Art Theater, szenischer Lesung, Theaterstück und präsentieren sie gemeinsam mit Musik. Und das Schöne finde ich bei dieser szenischen Lesung, dass darüber ganz viele Sachen angesprochen werden, die die Kriegsdienstverweigerer bewegt. Es sind alles Texte, die von den Kriegsdienstverweigerern selber berichtet worden sind, erzählt worden sind, geschrieben worden sind. Und dass da ganz viel an Informationen und ja Bedeutung und Wissen rüberkommt, was man ansonsten nur ganz schwer vermitteln kann. Es ist sehr eindrücklich. Ich mache das immer wieder sehr gerne und lade herzlich dazu ein, sich das auch mal noch anzugucken. Dann wird uns die Situation in der Türkei weiter beschäftigen. Dieses Jahr hatten wir da vor allen Dingen Lobbyarbeit gemacht. Das heißt, wir hatten gemeinsam mit der türkischen Organisation Vicdani Red Islemi, heißt sie, also Kriegsdienstverweigerungsbeobachtungsstelle, würde man das übersetzen, eine Dokumentation erstellt, wie die Situation der Verweigerer in der Türkei ist, mit dem zivilen Tod, den wir vorhin schon besprochen haben, und haben das an den Europarat gegeben, damit da endlich in der Türkei auch eine Änderung herbeigeführt werden kann. Und wir werden jetzt in der nächsten Woche dann nochmal gemeinsam auf internationaler Ebene überlegen, wie wir da weiter vorangehen können. Es gibt Projekte zu Kolumbien, wo es einen Umbruch gibt, wo möglicherweise ein Kriegsdienstverweigerungsgesetz eingeführt werden soll und wo die Gruppen überlegen, was wollen sie dort einbringen in den Gesetzesprozess und wir unterstützen sie in diesem Prozess. Und dann beschäftigt uns natürlich der Krieg in der Ukraine und die Unterstützung der Verweigerer aus Russland, Belarus und der Ukraine. Das, was wir Object War Campaign nennen, das ist übrigens auch der Name der Website, über die wir für diese Kampagne werben, www.objectwarcampaign.org. Da könnt ihr weitere Informationen dazu finden. Und da ist es so, nächste Woche werde ich in Straßburg sein, um mit Abgeordneten zu sprechen. Wir machen die verschiedensten Veranstaltungen. Es gibt die Überlegung, es gibt einen Aufruf dazu, vom 4. bis 10. Dezember eine Aktionswoche zu machen, und zwar europaweit. Und wir wissen auch schon von einigen Veranstaltungen, die stattfinden werden in verschiedenen Städten in Deutschland. Und wir werden sicher am 9. Dezember eine zentrale Aktion auch in Berlin durchführen. Wir haben das Datum gewählt, weil am 10. Dezember der Internationale Tag der Menschenrechte ist und Kriegsdienstverweigerung ist ein Menschenrecht. Das ist so anerkannt worden. Und dann haben wir gesagt, das ist ein guter Anlass, um auf die Situation der Verweigerer nochmal hinzuweisen und Gruppen die Möglichkeit zu bieten, sich aktiv einzubringen. Wir haben also auf dieser Website, objectwarcampaign.org, dort haben wir Beispiele für Aktionen stehen. Dort bieten wir Materialien an, die man bei uns bestellen kann. Transparente, Flyer oder Plakate oder was auch immer. Und dort vernetzen wir die Arbeit und würden uns natürlich riesig freuen, wenn sich auch andere daran beteiligen. In Frankfurt wird es sicherlich auch eine Aktion geben, die wir dann dort auch ankündigen werden. Und versuchen wir Schritt für Schritt in den verschiedensten Ländern aktiv zu werden für die Kriegsdienstverweigerer und Verweigerinnen.
Ja, da sind jetzt schon einige Termine genannt worden. Ich werde das selbstverständlich auf unsere Webseite politopiamagazin.de nochmal für euch vervollständigen. Dann könnt ihr nochmal genauer schauen, wo ist Connection, wo ist Object War Campaign, die auch jetzt diesen Aktionswoche zum Internationalen Tag der Menschenrechte dann veranstalten wird, und zwar bundesweit in den verschiedenen Städten, wie gerade auch der Rudi das vorgestellt hat. Also für euch, ihr braucht gar keine Angst zu haben, alles nicht mitschreiben. Ich werde es auf jeden Fall auf die Webseite draufsetzen. Also die Sendezeit ist fast zu Ende, Rudi. Ich würde jetzt eine letzte Frage an dich stellen. Gibt es denn etwas, was du an die Bürgerinnen und Bürger jetzt hier ganz speziell Frankfurt, regional, natürlich Rhein-Main-Gebiet, vielleicht mitteilen würdest oder möchtest? Und vielleicht etwas, was natürlich auch Connection unterstützen könnte zum Beispiel? Oder was können denn die Bürger überhaupt im Allgemeinen tun?
Also ich war im September letzten Jahres, als die Teilmobilmachung war, da haben wir unendlich viele Anrufe bekommen. Wir auch und auch bei Pro Asyl, mit denen wir da eng zusammenarbeiten. Und ich war total überrascht und total erfreut, wie viel Unterstützung in dem Fall russische Verweigerer bekommen, die hier in Deutschland gelandet sind, nicht wissen, was sie tun können. Ganz viele haben auf privater Ebene unterstützt, geholfen. Und das ist eigentlich auch meine Bitte. Wenn ihr Leute kennt, die in der Situation sind, bitte unterstützt sie. Bitte stellt den Kontakt auch zu uns her oder anderen Flüchtlingsinitiativen, die da weiterhelfen können. Das ist ein ganz wichtiges Element, dass die Leute merken, ja, wir werden in unserer Entscheidung unterstützt, wir kriegen Hilfe, wir können uns engagieren, wir können auch uns nach außen hin äußern, aber vor allen Dingen, es sind Leute hier, die das, was wir machen, auch unterstützen und wichtig finden.
Interessant finde ich auch auf der Seite, das ist sehr viel Englisch geschrieben. Also es gibt eigentlich für jedes Land immer auch bestimmt Not an Frau, Mann, um zum Beispiel Übersetzungen zu machen in den verschiedenen Sprachen, ist ja auch eine ganz wichtige Angelegenheit.
Da ist es in der Tat so, dass wir ja, ich habe ja schon erzählt, zu welchen Ländern wir arbeiten, und fast jedes Land hat da eine eigene Sprache. Das ist also ein wichtiger Teil der Arbeit, das auch möglichst so zu gestalten, dass alle, das lesen können und alle das wirklich wahrnehmen können. Ja? Und dazu ist Hilfe selbstverständlich sehr erwünscht.
Ja, erstmal von meiner Seite vielen lieben Dank, Rudi, dass du hier bei uns warst, beim Radio X, beim Politopia Magazin. Wünsche dir und deinem Team und dem Verein alles Gute weiterhin. Gutes Gelingen auch in Zukunft für alle Kriegsdienstverweigerinnen. Und ja, ich sage erstmal danke fürs Zuhören, auch da draußen, dass ihr noch dran geblieben seid bei dieser schweren Thematik. Ja, Wiederholung morgen Donnerstag 14 bis 15 Uhr, wenn alles gut geht. Ansonsten könnt ihr die Sendung selbstverständlich auf politopiamagazin.de auch nachhören. Vielen lieben Dank, Rudi.
Ja, ich danke auch herzlich, dass ich hier sein durfte.
Ja, ansonsten am Mikrofon Dada für euch. Ich danke fürs Zuhören und wir beenden das Ganze mit Musik. Tschüss!